Das ist die Passage. Seit 1943 treffen sich in Manhattans Upper East Side Überlebende, die auf der Flucht vor der nationalsozialistischen Verfolgung in die USA emigrierten. In den wöchentlichen Zusammenkünften wird miteinander gegessen, gelacht und gesprochen über Kultur, über Politik und Persönliches, über die Vergangenheit und das Heute. Auf Deutsch. Bei diesem Stammtisch der Emigrantinnen und Emigranten dürfte es sich wohl um einen der letzten seiner Art handeln.
So, jetzt sitzen wir ja alle. Jetzt können wir ja die Vorstellung anfangen.
Ja,
so, ja, genau.
Jedenfalls, Thomas kann zuhören.
Glocke, die Glocke.
Er muss auch.
Das Lied von der Glocke.
Kannst du läuten, Leute? Aber du läutest sehr sanft.
Also, ich bin Arnold Rudolf Greisle aus Mödling bei Wien.
Seit wann stellen wir uns vor?
Naja, weil ich einige Leute hier nicht genau kenne. Ich möchte gerne hören, wer jeder ist.
Also ich bin Katharina Menschig und arbeite jetzt gerade am Leo Beck-Institut und mache eben diese Radiosendung. Darum habe ich das Mikrofon in der Hand.
Welche Radiosendung? Du musst Facts.
Radio Wien.
Radio Österreich 1.
Österreich 1.
Das Besondere ist einfach, dass er existiert.
Ich habe das Radio Wien geheißen, vor 80 Jahren.
Der New Yorker Stammtisch der Emigrantinnen und Emigranten.
Katharina hier war bei uns und sie hat mir gesagt, wollen Sie mir sagen, oder so etwas ähnlich. Sie hat mich persiet. Und ich habe gesagt, nein, wir haben einander beim Stammtisch kennengelernt und wir duzen einander. Also nix Sie.
Feature von Katharina Menschig.
Von Sie auf Du.
Ja, wir sind alle Du.
Zu kommen.
Und das ist die Trudi. Mehr braucht niemand zu sagen.
Doch, man muss sagen, dass sie die...
Ja, sie ist die große Macherin.
Ja.
Schau. Bin gewachsen. Ja, ich bin... Trudi Jeremias. Ich bin 93 Jahre alt, so viel ich weiß. Ich hätte nie gedacht, dass ich so alt werden werde. Aber ich habe mich nicht viel damit beschäftigt. Ich stamme aus Wien, bin im 13. Bezirk aufgewachsen, in Hitzing. Ich wohne in New York schon seit ewig langer Zeit. Wir sind hier eingezogen in 1966. Ich habe die Wohnung gesehen und habe gewusst, dass hier will ich wohnen. Es war in einem fürchterlichen Zustand. Es hat viel Fantasie gebraucht. Aber Gott sei Dank hatte ich einer meiner Stiefväter, war ein Architekt und der hat sich sofort dran gemacht. Er hat diese ganze Bücherstellage bauen lassen und designt und hat die Bar da gemacht. Da ist eine Stufe darunter. Ein sogenannter Dropped Living Room. Ohne das könnte ich den Stammtisch nicht hier haben. Für das Buffet. Die Leute, die kommen, müssen ja auch gefüttert werden. Was geht denn da vor? Sie wollten alle zum selben Essen. Ich schaue dir mit Faszination zu, wie du dann den Kartoffelsalat einschaufelst.
Entschuldige, ich mache keinen Kartoffelsalat.
Ja, ich weiß.
Nur Erdäpfelsalat.
Also der Stammtisch trifft sich in der Wohnung von Trudi Jeremias. Trifft sich immer jeden Mittwoch und wir essen miteinander. Jeder bringt etwas mit. Wir sprechen natürlich Deutsch. Und da die meisten Leute alles besprechen, was ihnen in den Kopf kommt, sagt meine Frau, das ist nichts als ein Kaffeeklatsch. Und ein Kaffeeklatsch ist etwas sehr Unösterreichisches.
Also ich mache immer gefüllte Eier. Es sind hartgekochte Eier, die dann in die Hälfte geschnitten werden und mit Mayonnaise und bisschen Senf verrührt werden und dann werden sie wieder eingefüllt. Das erinnere ich mich noch als Kind. Das ist etwas, das es öfters bei uns gegeben hat, besonders wenn Besuch da war. Das habe ich nur aus meiner Erinnerungen herausholen müssen. Und das ist Gott sei Dank intakt herausgekommen.
Es ist Anfang 2020 in New York. Seit einem halben Jahr arbeite ich am Leo Baeck Institute für deutschsprachige jüdische Geschichte. Meine Hauptaufgabe besteht darin, Family Papers, also persönliche Nachlässe, für das Archiv aufzubereiten. Viele der Sammlungen dokumentieren die Lebenswege von jüdischen Menschen, die aus Deutschland und Österreich vor dem NS-Regime geflohen sind. Meistens spenden die Kinder, Enkel oder Urenkel die Papiere. Am Leo Baeck Institut werden sie aufbewahrt und der Öffentlichkeit und Forschung zugänglich gemacht. Kurz nachdem ich angefangen habe, dort zu arbeiten, habe ich auch begonnen, zum Stammtisch zu gehen.
Den Stammtisch gibt es seit 1942 und wurde von zwei Emigranten, ein jüdischer und ein nichtjüdischer, gegründet, von Oskar Maria Graf und Harry Ascher. Harry Ascher, den habe ich sehr gut gekannt. Er war derjenige, der mich zum Stammtisch auch nach dem Tod meines Mannes mich gezwungen hat, mal mit ihm mitzukommen, weil ich wollte nicht. Jetzt ist es also seit Jahren bei Gabi Glückselig in einer winzigen Wohnung und es ist immer da.
Als Trudi damals vom Stammtisch erzählte, wusste sie noch nicht, dass er einige Jahre später in ihre Wohnung umziehen würde. Dieses Tondokument stammt aus einem Oral History Interview, das sie dem Historiker Philipp Rohrbach 2008 in New York gegeben hat.
Das allererste ist, dass es wirklich wie eine zweite Familie ist. Und es ist selten langweilig. Es gibt Abende, wo es nicht besonders aufregend oder inspirierend ist, aber es ist nie fad. Und die Gabi ist ein wirkliches Wunder, denn wenn man sie anschaut, glaubt man, sie wird im nächsten Moment einschlafen oder überhaupt zusammenklappen. Und dabei kommt dann plötzlich mitten im Laufe des Abends kommt eine vollkommen klare Frage oder Diskussion oder von ihr.
Die Erinnerungen an die ehemalige Gastgeberin Gabi Glückselig sind bis heute sehr präsent am Stammtisch.
Rundherum, das ganze Wohnzimmer waren überall am Rand, waren überall Bücher, das ist der Dreck.
Erzählt wird von ihrem Sinn für Humor, ihrer Gelassenheit, der großen Party zu ihrem 100. Geburtstag im Jahr 2014 und den vielen, vielen Büchern, die in ihrer kleinen Wohnung Platz gefunden hatten. Gabi Glückselig ist in Wiesbaden aufgewachsen und wollte Kunstgeschichte studieren, wurde aber als Jüdin nicht zum Studium zugelassen. 27 Jahre lang fand der Stammtisch in ihrem Wohnzimmer statt.
Das hat überhaupt kein Ende genommen.
Wie das überhaupt Platz gehabt in der Wohnung, ist mir bis heute nicht begreiflich.
Ja, niemand weiß.
Und ich finde, sie ist ein ganz unglaublicher Mensch. Ich kenne keinen anderen Menschen, der so, ja, bescheiden ist das einzige Wort. Und sie ist ein ganz besonderer Mensch.
2015 starb Gabi glückselig. Wenige Tage vor ihrem 101. Geburtstag. Und wenige Minuten, nachdem die Stammtischgäste sich an einem Mittwoch im April von ihr verabschiedet hatten.
Gabi glückselig. Und wie sie gestorben ist, ist er dann übersiedelt in die Wohnung von Trudi. Und wo er heute noch ist. Wir sind immer noch die jetzt alten Leute. Und neue, die dazukommen, wie euch zum Beispiel. Ja. Leute, die gerne Gelegenheit haben, sich auf Deutsch zu unterhalten.
Also das heißt, für dich geht es beim Stammtisch vor allem um das auf Deutsch reden? Das ist
ja, die Sprache und dann auch die Erinnerungen an ähnliche Begebnisse im Leben. Die Flucht oder die Auswanderung und auch noch Erinnerungen an die Zeit vor 38 oder bis 38.
Heute sind am Stammtisch noch drei Gäste, die diese Erinnerungen teilen. Marion Haus, Arnold Kreisler-Schönberg und Trudi Jeremias. Alle drei wurden aufgrund ihrer jüdischen Herkunft aus Deutschland und Österreich vertrieben und alle drei sind als Jugendliche in New York angekommen.
Die Marion. Ja, sie ist die Älteste. Ich glaube, ich bin der Zweitälteste. Und die Trudi ist etwas jünger als ich, einige Jahre.
Happy Birthday to you. Happy Birthday, dear Marion. Happy Birthday to you.
Also Prost, genug zu trinken.
Prost, Prost, gesund.
Cheers.
Mama. Auf dich. Der jüdische Wunsch ist für bis 120. Aber ich einige mich auf 119.
Marion ist immer up to date. Sie hat Abos für die Oper und Philharmonie, geht ins Kino und legt manchmal einen Zeitungsartikel auf den Tisch, den sie diskutieren möchte. Ein ausführliches Gespräch mit ihr habe ich online aufgenommen.
Wie ich das erste Mal kam, ich war nicht so begeistert im Anfang, weißt du, weil, liebe Leute, ich war sehr scheu und ich habe den Mund nicht aufgemacht. Sukzessive habe ich mich da ein bisschen eingelebt und dann wollte ich die gar nicht ohne den Stammtisch sein. Ich würde sagen, wir sind fast eine Familie geworden, weißt du, obwohl viele von denen sind ja auch schon nicht mehr da. Alles ändert sich. Es ist heute gar nicht mehr der Stammtisch, wie der mal war. Es war mal wirklich ein hochinteressanter Kreis, wo interessante Diskussionen geführt wurden. Jetzt ist es mehr oder weniger ein Kaffeeklatsch geworden.
Oh mein Gott.
Nicht? Ist das nicht wunderbar?
Das habt ihr Uli gemacht.
Uli.
Ja. Was ist das für eine Torte?
Mohntopfen und Himbeeren.
Aber es ist nicht nur, dass es gut schmeckt, aber it looks beautiful.
Ja.
Marion.
Und schmeckt so gut.
Wenn du Geburtstag hast.
Was?
Kennst du das Lied? Wer kennt das Lied?
Ja.
Marion.
Oh, you don't know this.
Wenn du Geburtstag hast. Da, 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 da,
zu Gast.
Okay, also ich bin Marion Haus, geborene Sauerbrunn. Und ich bin am 23. Februar 1923 in Berlin-Schöneberg geboren. Und wir lebten dort am Bärschenplatz. Bärscheplatz 13-14 war unsere Wohnung, eine 8-Zimmer-Wohnung. Wenn ich darüber nachdenke, sogar auch als Kind, ich war so busy, ich habe so viele Sachen gemacht. Ich wusste gar nicht, wo ich Zeit hatte, das alles zu tun. Und in die Schule zu gehen und Schularbeiten zu machen. Ich war ein Mitglied in einem Zionistischen Bund. Und dann sind wir Wochenende auch, sind wir oft über Nacht auf die Wanderschaft gegangen. Und ich musste immer lange betteln, dass man mich über Nacht gehen lässt. Andere Kinder haben nicht solche Probleme gehabt, aber ich war so ein behütetes Kind.
Loriettgasse 45. Meine Riesenvilla, die mein Großvater gekauft hat. Viel zu groß für uns. Wir haben eigentlich nur den oberen Stock wirklich bewohnt. Aber einen traumhaften Garten. Ich meine, das war kein Garten, es war ein Park. Es ist hinaufgegangen zum Königelberg. Unser Gartenzaun ist bis hinauf auf den Berg gegangen. Also es war ein Prachtbesitz.
In dem Interview, das im Archiv aufbewahrt ist, erzählt Trudy, dass sie, ähnlich wie Marion, sehr behütet aufgewachsen ist. Dass sie jüdisch ist, war ihr immer bewusst, sagt sie, aber es hat für sie keine große Rolle gespielt. Umso größer war der Schock, als sich nach dem Anschluss Österreichs an Nazi-Deutschland plötzlich alle ihre Schulkolleginnen von ihr abwandten.
Außerdem, was ich auch nicht erzählt habe, ich habe eine behütete Kindheit gehabt. Ich bin in der Zeit viel, viel erwachsener geworden. Und zwar deshalb, weil ich habe gar nicht jüdisch ausgesehen als Kind. Ich war blond, blaue Augen gehabt. Und wir haben zwei große Hunde gehabt. Und ich bin öfters in der Nazi-Zeit, hat mich meine Mutter irgendwo hingeschickt, Sachen besorgt. Ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber ich bin so auf Errands geschickt worden. Da bin ich mit den beiden großen Hunden gegangen und habe mich also ungeheuer erwachsen und mature. Es hat viel dazu beigetragen, dass ich viel erwachsener geworden bin und auch eben die Verantwortung übernehmen musste. Und komischerweise, ich erinnere mich so wenig an die Zeit. Ich erinnere mich genau, wie wir aus dem Haus weg mussten. Aber ich erinnere mich auch ganz dunkel, dass wir in einer Pension gewohnt haben, meine Mutter, mein Stiefvater und ich. Mein Vater wurde verhaftet und den haben sie wieder rausgelassen. Ja, da war ein Großonkel, den habe ich gut gekannt, der hat sich einfach geweigert. Der hat gesagt, er ist zu alt, es waren Papiere da für ihn, er hätte raus können. Und ich glaube, auch einige seiner Geschwister, die ich kaum gekannt habe, sind umgekommen.
Der Willem kennt die Geschichte von den Schlüsseln gar nicht.
Nein?
Nee. Ja, was hast du erzählen, die Schlüsselgeschichte?
Neben dem Badezimmer ist eine
Schlüsselausstellung.
Ich hatte einen Großonkel in Wien und der wusste, dass er nicht weg kann. Der hatte ältere Geschwister und er wollte auch nicht weg, aber er war etwas älter. Und so hat er meiner Mutter seine Schlüsselsammlung mitgegeben.
Vermacht, ja.
Und er hat immer gehofft, sie wird sie aufhängen. Und sie hat immer darüber gesprochen, bis ich sie dann geerbt habe. Und jetzt hängen sie an der Wand, gleich am Weg zur Küche.
Eine christliche Freundin hatte ich, die hieß Christa. Und die war oft bei mir zu Hause und ich war bei ihr in ihrem Haus. Und dann kam eines Tages ein Tag, wo ich zu ihr, sie hatte mir ihr Poesiealbum gegeben, ich sollte was reinschreiben. Und ich wollte ihr sagen, ich will ihr das zurückgeben. Und ich wollte zu ihr kommen und sie ist mir ausgewichen. Hat mich nicht zu sich kommen lassen. Ist mir ständig ausgewichen. Und sie wollte nicht mehr einfach mit mir sprechen. Und ich war sehr gekränkt, denn wir waren gut befreundet. Und dann habe ich nicht gewusst, was ich mit dem Poesiealbum machen soll. Und wollte sie nicht in der Klasse zurückgeben. Und da bin ich hatte noch nichts reingeschrieben und habe auch dann nichts reingeschrieben. Und hab's ihr in ihr Haus gebracht, habe es vor ihre Haustüre gelegt und bin davon gegangen. Und nie wurde mehr darüber gesprochen. Die hat es einfach nicht mehr mit mir reden wollen. Das muss aber nicht stimmen. Vielleicht hat sie ja wollen, aber man hat sie nicht gelassen. Sie hat Angst gehabt, vielleicht die Eltern haben Angst gehabt, dass sie einfach mit dem jüdischen Mädchen nicht mehr zusammenkommen will.
Hallo.
Beim Stammtisch kommen Trudy und ich oft nicht dazu, uns ausführlicher zu unterhalten. Im Februar 2020 besuche ich sie daher, ganz ungewohnt, an einem Donnerstag.
Ich mach's wie beim Stammtisch, oder? Und gebe einfach meine Sachen.
Trudy zeigt mir ihr Atelier.
Ja, also ich habe fast mein ganzes Leben unterrichtet. Und ich habe Schmuckdesigns gemacht. Und auch den Schmuck wirklich selbst gemacht, also das Handwerk. Es hat sich alles so ergeben. Ich habe angefangen zu unterrichten, nur als Aushilfe. Dann war ich 30 Jahre dort.
Trudys Studio ist bis heute voll funktionsfähig eingerichtet. An Stammtischabenden wird es zur Garderobe, in der wir unsere Jacken und Schuhe ablegen.
Und wann hast du das letzte Mal ein Schmuckstück gemacht?
Ich glaube, so wie ich den Stammtisch übernommen habe. Das war auch aus Notwendigkeit. Ich wollte nicht, dass dieser Stammtisch stirbt. Ich wollte ihn unbedingt retten. Und so tue ich es noch immer.
Sie sind so pünktlich. Pünktlicher geht's nicht mehr.
Sehr gut.
Wollen Sie ablegen, können Sie drinnen.
Ja, geil. Dankeschön. Ja. Oh, danke, Nancy. Ja.
You've never been here before?
No.
Show them out the window.
Wie sagst du?
Show them out the bathroom window.
Ach so.
Ja, ja.
Na, ich soll euch das Badezimmerfenster zeigen. Ja, warum? Gell? Ah, die wegen der Aussicht, ja. So schön ist das gar nicht. Ich weiß nicht,
wow.
Aber man hat ganz gute Sicht, ja. Auch auf dem Fluss, auf der anderen Seite.
Oh, ist das schön.
Na ja. So schön wie Wien ist es nicht.
Arnold und seine Frau Nancy wohnen im Greenwich Village. Die Fenster ihrer Wohnung eröffnen auf der einen Seite einen Panoramablick auf den Hudson River und gegenüber auf die unzähligen Fassaden im Süden Manhattans.
Na ja, also meine Mutter ist ja auch schon evangelisch auf die Welt. Ihr Vater war Jude, ist aber dann zum evangelischen Glauben übergetreten, so etwa 1900. Meine Mutter ist also evangelisch auf die Welt gekommen und ich auch. So bin ich evangelisch geworden. Mein Vater und meine Mutter waren eher also nicht religiös. Ich bin eher religiös geblieben. Ich gehe hier und da in die deutsche Kirche her, ja? Deutsch-evangelische Kirche an der 22. Straße. Und so, das bedeutet für mich heute noch etwas. Ich verstehe kaum noch vom Judentum, nur was ich so höre, ja. Ich hatte einen berühmten Großvater namens Schönberg. Das hat man auch gegen mich gehalten in der Schule. Ja. Was hat denn der für eine Musik geschrieben? Ehrlich gesagt höre ich viel lieber Bach oder Mozart als Schönberg, aber bitte, er war ein berühmter Musiker. Ich kann mich erinnern, einmal war ich in Mödling und da war mein kleiner Bruder, der war zu der Zeit 5, ich war etwa 7. Und wir sind mit meinem Großvater, meinem Bruder, ich, meine Mutter, mein Vater an einem Beethovenhaus vorbeigegangen. Und es war kalt, wir haben unsere Mäntel angehabt und unsere Mützen. Und plötzlich schreit von hinten. Wir sind vorausgegangen mit der Mutter und hinter uns der Vater und der Großvater Schönberg. Plötzlich kommt die Schönberg-Stimme von hinten. Hermann, mein Bruder hat Hermann geheißen, Hermann, nimm deine Mütze ab. Du gehst am Haus vom Beethoven vorbei.
Ja, wir haben ja jetzt gerade das Interview mit Arnold gemacht, letzte Woche. Ja. Aha. Ja, letzte Woche, genau.
Und er hat noch kein Interview vorher gehabt?
Im Laufe der Zeit wurden immer wieder neue Gäste in die Stammtischrunde aufgenommen. Menschen, die erst viel später nach New York zogen oder nur kurz zu Besuch sind. So wie die jungen Freiwilligen, die der österreichische Verein Gedenkdienst jedes Jahr entsendet. Sie kontaktieren Überlebende der Shoah, die in die USA emigriert sind, und besuchen sie, um ihre Lebensgeschichten aufzuzeichnen. Franziska Winkler und Sarah Sophia Minati-Kraus sind seit etwa einem halben Jahr als Freiwillige in New York.
Okay, ja, wir, die Franziska und ich, wir gehen eigentlich jede Woche zum Stammtisch. Und es ist immer ein sehr schöner Austausch. Also es ist so ein bisschen Heimat irgendwo in New York, weil man doch einfach Deutsch spricht. Und es gibt dann jede Woche Erdäpfelsalat und, und viele andere Speisen. Und ja, einfach ein regen Austausch zwischen Leuten, die einfach schon sehr, sehr lange in New York leben und aber gern halt Deutsch sprechen wollen und auch über Österreich sprechen wollen.
This is an Austrian Heritage Collection interview with Arnold Greisle Schönberg, conducted by Sarah Sophia Minati Kraus, Franziska Winkler and Katharina Menschik on February 21st, 2020 in Manhattan, New York. Arnold's wife Nancy Bogen is also present. Please tell us your life story.
Also, das mache ich lieber auf Deutsch. geboren bin ich im Jahre 1923. Ich bin also jetzt 96, fast 97 im April. In Mödling bei Wien. Österreich natürlich. Im Gymnasium kam ich bis in die 5. Klasse und da war der Anschluss. Nach dem Anschluss mussten wir so schnell als möglich weg. Mein Vater war politisch gegen die Nazis, obwohl er sogenannter Arier war, also Nicht-Jude. Und er musste so bald als möglich flüchten. Also im März sind die Deutschen gekommen. Und im frühen Mai konnten wir schon fahren. Also mein Bruder Hermann, der nicht mehr lebt, mein Vater Felix, meine Mutter Gertrud und ich sind mit dem Zug von Wien nach Rotterdam gefahren. Und dann waren wir wieder auf deutschem Boden. Wie? Dadurch, dass wir auf ein deutsches Schiff gekommen sind. Und zwar war das die SS Königstein. Und wir haben in einem großen Speisesaal gegessen. Und einmal konnte jede Familie von den Passagieren mit dem Kapitän am gleichen Tisch essen. Und zwar war auf einer Seite die ganze Wand mit einer riesigen Hakenkreuzfahne bedeckt. Und die andere Wand war leer. Und da hat dieser Captain, der kein Jude war, hat gesagt, setzen Sie sich so, dass Sie auf die leere Wand schauen. Das ist für die Verdauung viel besser. Ich hoffe, der gute Mann hat den Krieg überlebt. Uh, Angekommen sind wir in New York am 1. Juni 1938 und am 11. oder 12. Juni hat es bei uns im Mödling an die Tür geklopft. Das haben uns dann die Nachbarn mitgeteilt und die Gestapo ist gekommen, meinen Vater abholen. Ja, ja. Da war er natürlich über alle Berge.
Die Katze.
Die Katze?
Ja.
Was ist mit der Katze?
Katze.
Also, ja, na ja, ich hatte eine Katze namens Peter, ein gelber Kater. Und der ist uns sehr abgegangen. Das habe ich gar nicht erwähnt. Natürlich ist uns der sehr abgegangen. Wir wollten mitnehmen, aber da wir in Österreich nur Visa bekamen zu einer Reise, zu einem Besuch in Amerika, mussten wir Rückfahrkarten kaufen, zurück bis Wien, und eine Katze mitnehmen, hätte zu sehr nach Auswandern ausgesehen und das wollten die Eltern nicht riskieren. Und da ist der Kater ist dann zu dem Komponisten Anton von Webern gekommen. Aber der Kater ist ihm durchgegangen und hat den weiten Weg in unsere Wohnung zurückgefunden. Der war nämlich schon weg. Hoffentlich hat sich jemand seiner angenommen und ihn gefüttert. Wer weiß.
Dieses Interview mit Arnold Greisler-Schönberg ist eines von mehr als 700, das die Freiwilligen aus Österreich aufgenommen haben. Die in den 1990er Jahren begonnene Interviewsammlung dokumentiert die Geschichten von Überlebenden, die aus Österreich geflüchtet sind. Marion ist in Berlin aufgewachsen und daher für diese Sammlung nicht interviewt worden. Ihre Geschichte hat sie dennoch oft erzählt. Bis kurz vor Ausbruch der Corona-Pandemie besuchte sie regelmäßig Schulen in New York und Berlin und sprach über ihre Erfahrungen.
Muss ich da auf irgendetwas klicken? Aber ich soll den Hörer weiter am Ohr halten? Okay, very good.
Okay, wunderbar, wunderbar. Was hast du heute gemacht, ja, wenn ich fragen darf?
Wir haben eine Verabredung mit einer Freundin und wir spielen am Computer Bridge. Das ist sehr, sehr interessant. Aber abgesehen davon habe ich angefangen, meine Geschichte zu erzählen und die niederzuschreiben. Weil ich mache das für meine Tochter eigentlich. Ja, ich schreibe es auf, I put it in my computer.
Und wann hast du angefangen, das zu schreiben?
Ach, heute.
Marion erzählt mir davon, wie sie Berlin als 16-Jährige ohne ihre Eltern verlassen musste. Auf einem sogenannten Kindertransport fuhr sie mit dem Zug nach England, wo sie zunächst gemeinsam mit etwa 20 anderen jüdischen Kindern in einem Hostel lebte.
Und meine Eltern riefen mich jeden Freitag an und am Telefon konnte ich fast mit ihnen nicht sprechen, weil ich so stark geweint hatte. Aber man gewöhnt sich an alles, auch das hatte ich mich gewöhnt.
Nach dem Ausbruch des Krieges im September 1939 kann Marion von einem Tag auf den anderen nicht mehr mit ihren Eltern telefonieren. Und auch per Post ist kein Kontakt mehr möglich. In dieser Zeit zieht Marion zu Verwandten, die ebenfalls nach England geflohen sind.
Natürlich, aber die Sorge um meine Eltern, die hat mich nicht losgelassen. Das ist bei ihr zu erwarten. Aber habe ich noch insofern auch viel Glück gehabt, denn eines Tages kam da eine Nachricht von meinem Vater, dass beide Eltern den Krieg überlebt haben. Meine Eltern wurden in Theresienstadt befreit. Eine Postkarte kam an bei meinem Onkel in London, Edgware. Die haben sogar die Adresse aufgeschrieben, wo sie in Theresienstadt waren. Und als ich das gehört habe, wollte ich natürlich zu meinen Eltern. Und man konnte aber damals nicht als Zivilperson zum Kontinent gehen von England. Das war ja gleich nach dem Krieg. Und da habe ich mich bei der amerikanischen Armee gemeldet, die Leute gesucht haben, die Deutsch sprachen und Deutsch lesen und schreiben konnten. für die Zivilzensur in Deutschland. Und da haben sie mich angenommen und haben mich nach München geschickt, wurde in eine Uniform gesteckt. Und in München habe ich ein ganzes Jahr dort gearbeitet. Meine Eltern waren nicht weit von dort entfernt in einem Displaced Persons Lager. Und eines Tages, ich ging auf der Straße zum Lunch und mit einem Mal kam ein Auto an, raus sprangen meine Eltern und naja, also so haben wir uns wieder getroffen nach 6 Jahren.
Marion und ihre Eltern können einander zwar regelmäßig besuchen, aber nicht zusammen wohnen. Die Familie beschließt bald, in die USA zu emigrieren. Nach etlichen bürokratischen Hindernissen bekommen sie schließlich alle die notwendigen Visa ausgestellt und reisen mit dem Schiff nach New York.
Ach, New York, wir sind im Juni hier angekommen und es war ein ganz heißer Tag. Und wir sind mit diesen europäischen Kleidern, die viel schwerer waren als das, was man hier in Amerika getragen hat. Und die Hitze war unerträglich. So eine Hitze habe ich noch nie erlebt. Heiß und feucht und disgusting. Da habe ich mir gedacht, um Gottes Willen, in was für eine Hölle habe ich hier versetzt worden.
Ich wurde einkaufen geschickt aus dem einfachen Grund, dass sonst niemand ein Wort Englisch konnte. Und in Österreich hat man damals 10 Eier gekauft. Und da habe ich gesagt, 10 Eggs. Und der Verkäufer hat mir gesagt, 10 Eggs, das gibt es nicht hier. 12, Sie können 12 haben oder 6. Habe ich gesagt, geben Sie mir 12.
Ja, und jetzt erzähle.
Ich habe 3 verschiedene Sprachen in der Woche.
Naja.
Aber weißt du, wenn ich zum Beispiel, wenn ich hier bin, wenn ich nach Hause gehe, ich denke in Deutsch.
Ja.
Wenn ich bei der Jüdischen bin, denke ich in Jiddisch.
Ich denke immer in Englisch.
So. Ich nicht.
Ja.
Kommt darauf an, wo ich gerade war.
Ich träume auch in Englisch.
Ja?
Ich muss hier und da noch im Wörterbuch nachschauen, was Dinge, die ich auf Deutsch kenne, auf Englisch heißen. Zum Beispiel, ja, ich habe viele Wörterbücher. Zum Beispiel das Wort Zugehörigkeit.
Aha.
Zugehörigkeit. Ja, wie übersetzt man das auf Englisch?
Belonging.
Naja, ja.
Ja.
Gar nicht schlecht.
Ja. Was ist das Not von Belonging?
Du kriegst einen Einser, Trudi.
Ist kein Hunger, oder?
Telefon.
Ich bin nicht da abends am Mittwoch.
Es war immer ein gewisser Zwiespalt in mir. Ich habe mich nie als Amerikanerin gefühlt. Ich habe nie wirklich dazugehört. Ich meine, ich war Highschool gemacht, College gemacht. Während der College-Zeit habe ich nie ein Wort Deutsch gesprochen. Aber es hat mich immer nach Europa gezogen, was unverständlichen Gründen. Ich meine, ich war 13 Jahre alt. In dem Alter sollte man eigentlich, ich meine, ich kenne viele, viele andere in meinem Alter, die vollkommen amerikanisiert geworden sind.
Im Moment, wo ich in die amerikanische Armee gekommen bin, wurde ich amerikanischer Staatsbürger und bin aber zeitlebens Österreicher geblieben. Warum? Weil ich ein Österreicher bin. Ich denke immer von Österreich als mit dem Kopf derjenigen, die dagegen waren. Für mich ist Österreich dasjenige, was die wollten, die gegen die Nazis waren.
kurz nachdem wir hier angekommen sind, haben mein Großvater und mein Vater beschlossen, dass wir, also mein Bruder und ich und meine Cousins, die auch hier waren, getauft werden sollen. Und ich habe mich nicht sehr viel damit zuerst befasst, aber dann, kurz darauf, hat wieder mein Großvater und Vater beschlossen, es nützt ja nichts, getauft zu sein, wenn man Epstein heißt. Und so haben sie beschlossen, den Namen zu ändern. Und da hat man mich gefragt. Habe ich gesagt, nein. Habe ich mich einfach geweigert, habe gesagt, ich will das nicht. Also war große Aufregung in der Familie, weil das natürlich die ganze Idee, dass man das Jüdische verneint, damit kaputt gemacht war. Ich bin aber dabei geblieben. Nein, es war immer nein.
Meine Tante aus Holland war hier und die wollten zu diesem Ball gehen, weil die kannten dort einige. Die wussten dort, sie würden dort viele Bekannte treffen und so weiter. Und ich habe gesagt, ich habe keine Lust, dahin zu gehen. Dann hat meine Tante gesagt, ach, ich bin noch nicht mehr so lange, hier komm doch mit, bitte komm mit. Also sie hat mich gebeten, ich soll mitkommen, also ich wollte nicht Nein sagen und bin mitgegangen. Und da habe ich da so rumgestanden und dann mit einmal kam ein Mann zu mir und hat mich aufgefordert zum Tanzen. Und so hat die Sache angefangen. Am 19. März haben wir uns kennengelernt. Am 19. April waren wir verlobt. Und am 19. Juni waren wir verheiratet.
Wie haben wir uns kennengelernt? Um Gottes Willen. Ja, meine Frau, eines heißen Sommers, wollte sie in die Catskill-Berge und hat einen Agenten, also einen Wohnagenten, angerufen, ob er einen Platz hat für sie. Hat er gesagt, leider habe ich keinen Platz, aber ich kenne einen Herrn, der hat ein Haus, vielleicht vermietet er für sie. Und der Herr war ich. Und so ist sie hingekommen und war mein Gast, meine Gästin. Und sie hat unten geschlafen und ich oben im oberen Stockwerk geschlafen und haben uns so kennengelernt, nicht? Also dadurch, dass wir im gleichen Haus waren. Und dann haben wir uns legalisiert, dadurch, dass wir geheiratet haben.
Arnold zog zu Nancy in ihre Wohnung im Greenwich Village, wo sie bis heute leben. Während unseres Interviews sitzt er am Sofa unter einem der vielen Plakate, die Nancy für Veranstaltungen für das von ihr gegründete Kunstkollektiv entworfen hat. Nancy ist Multimedia-Künstlerin, hat mehrere Bücher geschrieben und war Professorin für Literatur an der City University of New York.
Well, you have to look and see. Just type in Nancy Bogan and you'll go everywhere.
Meine Frau war früher an einen Herrn Bogen verheiratet. Und sie nennt sich immer noch Nancy Bogen, weil das ein viel besserer Name ist als Schriftstellerin. Aber der bessere Mann bin ich.
Auch Arnold war vorher schon einmal verheiratet. Seine erste Frau hat er kennengelernt, während er als US-Soldat in Italien stationiert war. Er hat 3 Kinder und mehrere Enkel und Urenkelinnen. Nach seiner Zeit in der Armee hat Arnold kurz als Zahnarztassistent und dann lange als Manager für Luftlinien gearbeitet.
Ich bin viel in der Welt herumgekommen, auf diese Weise. Und seit ich 70 wurde, also arbeite ich nicht mehr. Nur für meine Frau, Geschirr abwaschen und so weiter, ja. Sie nennt mich sogar ihren Hausmann. Ja.
Und wie ich vom College heraus graduiert war, wollte ich unbedingt reisen und unbedingt nach Europa. Und habe gehört, dass man, wenn man bei einer Fluglinie arbeitet, bekommt man einen freien Flug nach einem Jahr. Und ich war also eine Ground Hostess für Sabina Belgian Airlines. Und sehr bald habe ich herausgefunden, dass fast jeden Tag Kinder angekommen sind. Kinder aus, hauptsächlich aus Österreich, aus einem Waisenhaus waren. Viele der Kinder waren uneheliche Kinder von amerikanischen Soldaten. Und viele waren schwarz, manche waren braun. Es waren auch sehr viele weiße Kinder. Und ich habe immer mit den Adoptiveltern, die also zum Flugfeld gekommen sind, habe ich vorher mit ihnen gesprochen. Und da war einmal eine Frau, die war Professorin an einer südlichen Universität. Die hatte ein Mädchen adoptiert aus Österreich. Und dieses Kind war nicht ganz so dunkel, aber ganz, ganz klar war es black. Und wie sie diese Frau gesehen hat, hat sie angefangen zu schreien, eine Schwarze. Und da habe ich zum ersten Mal realisiert, dieses Kind ist aufgewachsen, ohne zu wissen, dass sie dunkel ist. Und ich denke heute noch manchmal daran, also was doch aus denen geworden ist, wie das Leben weitergegangen ist für diese Kinder.
Der Historiker Philipp Rohrbach, dem Trudy 2008 dieses Oral History Interview gegeben hat, nahm ihre Erzählungen zum Anlass, selbst nachzuforschen. Neben zahlreichen weiteren Veröffentlichungen hat er kürzlich an der Universität Wien das aktuelle Heft der Zeitschrift Zeitgeschichte mit herausgegeben. Unter dem Titel Black GI Children in Post-World War II Europe sind Artikel versammelt über die Lebensgeschichten und Umstände der sogenannten Besatzungskinder, die Trudy in den 1950ern am Flughafen empfangen hat. Auch Marions Beruf hing mit den Folgen der NS-Zeit zusammen, wenn auch auf eine ganz andere Weise. Sie half Überlebenden dabei, ihre Sozialversicherungs- und Rentenansprüche in Deutschland geltend zu machen. Besonders in Erinnerung geblieben ist Marion eine Klientin in Florida, deren Rente genehmigt wurde.
Ich habe sie angerufen und sage, Mrs. Sowieso, ich habe eine gute Nachricht für Sie, Sie kriegen eine Rente. Ach, sagt sie, Gott, ich bin ja so erleichtert. Ich war gerade dabei, mir ein Zimmer zu mieten, denn ich konnte mir die Rente für meine Wohnung nicht mehr erlauben. Und sagte, Gott, jetzt kann ich meine Wohnung bleiben, ich bin Ihnen ja so dankbar. Und das hat mich so gefreut, weißt du, weil es hat wirklich einen Unterschied gemacht für Menschen in ihrem Leben.
Also wir hatten jetzt nicht mal einen Tag Zeit, unsere Sachen zu packen. Es ist für uns so alles gerade sehr plötzlich und wir sind natürlich sehr traurig, dass wir nicht uns irgendwie verabschieden haben können, von niemandem eigentlich.
Ja, voll. Ja.
Noch hoffentlich kommt ihr wieder.
Ja, wir hoffen auch sehr. Wir wollten dir nur Bescheid sagen, Trudy. Ja.
Zwei Wochen nach meinem Besuch bei Trudy werden die ersten Coronavirus-Erkrankungen in der Stadt bekannt. Wieder zwei Wochen später sitzen Franziska, Sarah Sophia und ich im Flugzeug. Nach zahlreichen Appellen aus Österreich und der Ankündigung, dass der Flugverkehr zwischen Europa und den USA eingestellt werden könnte, haben wir uns schließlich sehr schweren Herzens dazu entschieden, die Stadt zu verlassen.
Pass auf dich auf, Trudy, und schau halt, dass du nicht unbedingt nach draußen gehst, wenn du nicht musst.
Nein, werde ich auch nicht tun.
Alles, alles Liebe. Trudy, wir sehen uns, wir sind optimistisch.
Ja.
Okay, alles Liebe.
Alles Liebe, ja. Baba.
Ja, bye. Danke dir.
Bye.
Wunderbar, es freut mich, dass du es geschafft hast, Trudy.
Ja, ich habe es geschafft.
Was gibt's bei euch? Die Trudy ist da und wer noch?
Ja,
die Marion, Frauke.
Ah, die Marion. Ja, Sascha, ja. Arnold, meine Frau Nancy, kommt.
Franziska, Sarah Sophia und ich vermissen New York und fangen im Auf und Ab der Pandemie neu an. Der Stammtisch bleibt eine Konstante, die uns mit seinen Gästen und der Stadt verbindet, auch wenn wir nicht mehr jede Woche dabei sein können. Über ein Jahr lang findet der Stammtisch regelmäßig online statt. Im März feiern wir Marians 98. Geburtstag mit einem Ständchen über Zoom.
Also hoffentlich werden wir bald wieder einen Stammtisch.
Ja, hoffentlich.
Geht uns sehr ab. Ja.
Der Stammtisch hat irgendwie, man hat den Stammtisch nie vergessen, immer am Mittwoch.
Ja. Jeden Mittwoch habe ich daran gedacht.
Ja, na natürlich.
Aber wenn man darüber nachdenkt, ist doch wirklich ganz unglaublich, dass wir das so machen können.
Ja, ja, wunderbar. Es ist eine so
ja, das ist wie ein Wunder.
Doch herrlich.
Das Besondere ist einfach, dass er existiert. Der New Yorker Stammtisch der Immigrantinnen und Immigranten.
E-Mail von Thomas Strasser, der Trudy bei der Organisation des Stammtisches hilft, am 30. März 2021.
Lieber Stammtisch, wir feiern Arnolds und Nancys Geburtstag mit einem hybriden Stammtisch. Eine kleine Runde von schon geimpften Regulars trifft sich nächste Woche zum ersten Mal seit langer Zeit und wir werden alle anderen über Zoom dazuschalten, um gemeinsam feiern zu können. Dieser Geburtstagsstammtisch findet ausnahmsweise nicht am Mittwoch statt, sondern am Samstag, den 10. April um 3 p.m. Eastern Time, 21 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Liebe Grüße, Thomas.
Bis dann.
Das war schön, ja.
Ja, das war gut. Papale.
Feature von Katharina Mentschik.
Vergangene Woche fand der erste reguläre Stammtisch in New York seit über einem Jahr statt.
Redaktion Elisabeth Stratka, Technik Fridolin Stolz. Die Oral History Interviews aus der Austrian Heritage Collection wurden freundlicherweise vom Leo Beck Institute zur Verfügung gestellt.
Ja, dann wollte ich euch noch eine kurze Geschichte erzählen. Das ist auch vor kurzer Zeit noch herausgekommen. Es waren in den späten 30er Jahren und in den 40er Jahren in New York viele, viele, viele Flüchtlinge. Und da hat man oft in der Straße Deutsch gehört. So viel sogar, dass man einmal den Broadway umtaufen wollte auf Cincinnati Avenue. Warum wollte man den Broadway auf Cincinnati umtaufen? Ja, weil man oft am Broadway entlang gegangen ist und gehört hat, sind Sie nicht die Lehrerin von meiner Tochter? Cincinnati, Frau Kohn aus Wien, Cincinnati.
Der New Yorker Stammtisch der Emigrantinnen und Emigranten. Das war ein Feature von Katharina Mentschik und der Feature-Redaktion des Österreichischen Rundfunks aus dem Jahr 2021.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.